Ja, ich freue mich sehr, wieder hier zu sein. Und heute habe ich einen besonderen Vers mitgebracht. Das heißt, ihr habt den ja auch in eurer Bibel, aber die entsprechende Predigt dazu, nämlich Psalm 108, Vers 5. Wir haben Folgendes erlebt. Es ist mittlerweile schon ein paar Jahre her. Manche wissen das, ich weiß auch nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Ich war ja viele Jahre Vorstand unserer christlichen Schule in Schwenningen und da war eine Familie, also wir haben das im Grunde genommen zusammen gemacht. Ich war sozusagen der erste Vorsitzende und der Vater der Familie war der zweite Vorsitzende und das war wirklich ganz toll, wirklich ganz tolle Familie, ganz super und auch die Frau sehr, sehr engagiert und über Gemeindegrenzen hinweg wirklich, muss ich sagen, sehr vorbildlich und so. Und dann erreicht mich an einem Abend, oder war es am Nachmittag, ich weiß nicht mehr so ganz genau, per Telefon die Nachricht, dass die Frau dieser Familie sich das Leben genommen hat. Gläubige Frau, engagiert in der Gemeinde, mit Jesus unterwegs, also das muss ich schon sagen, also das war schon ganz schön krass in dem Moment. Ich bin dann sofort, als ich das hörte, sofort zu dem Mann, zu dem befreundeten Mann, mit dem wir schon viele Jahre zusammen halt eben was gemacht haben und zusammengearbeitet haben und so. Und er sagte dann, also meine Frau ist seelisch erkrankt. Sie hat Depressionen bekommen, ganz schwere Depressionen, war da wohl auch in Behandlung und wie das dann so ist, ich meine, Ärzte sind auch nur Menschen und können manche Dinge auch nicht verhindern und was noch zusätzlich tragisch war, war, dass diese, also als das dann geschehen ist, dann hat praktisch der Vater zusammen mit der Tochter, die sind dann die Kellertreppe runter und haben dann praktisch die Frau dort so vorgefunden. Also sie hat sich praktisch erhängt an den Heizungsrohren im Keller. Also das war schon wirklich sehr, sehr tragisch. Und ich höre, dass ihr bei euch in der Gemeinde auch tragische Dinge erlebt habt und erlebt. Nicht? Und dann kommt dann natürlich sofort die Frage, also das war dann so diese Frage, die dann auch so an mich herangetragen wurde, jetzt mal ganz abgesehen von den Fragen, die so von persönlichen Verlust und Trauer und wie schlimm das ist und der ganze Schmerz, der damit verbunden ist und all diese Dinge, aber dann eben bei gläubigen Menschen, dann natürlich auch die Frage, ja, was ist denn jetzt mit der? Ist die jetzt bei Jesus oder nicht? Das war dann sofort eine Frage. Ich hatte das schon mal, das war meine erste Stelle als Pastor, das war aber nicht in der Gemeinde, sondern da war jemand aus der Gemeinde, da war der Bruder, auch ein gläubiger Mann, der hatte sich auch das Leben genommen und dann war sofort wieder diese Frage im Raum. Von dieser, jetzt natürlich der ganze Schmerz und diese Dinge, das ist ja wirklich, würde man sagen, so ein Super-GAU. Aber dann plötzlich war wieder, als ich dann bei dieser Familie war, so diese Frage auf dem Tisch, ja, wo ist der denn jetzt? Wie ist das denn? Und das ist ja so, nicht wie wir das manchmal erleben, nicht? Da werden Menschen, auch unter uns, ganz plötzlich durch irgendetwas, wir verstehen es nicht, wir können es nicht einordnen, werden sozusagen aus dem Leben gerissen und dann plötzlich ist diese Frage, was ist denn jetzt? Gut, im Mittelalter war das tatsächlich so, da hatte man eben diese, das ist wirklich eine ganz wichtige Lehrfrage auch. Das ist nicht nur eine Gefühlsfrage, sondern ich glaube, dass hier die Lehre, die biblische Lehre ganz entscheidend ist, wie wir mit solchen Fragen umgehen können und wo da auch der Trost im Leben ist. Im Mittelalter war es tatsächlich so, dass man gedacht hat, die Sündenvergebung bekommt man dann, wenn man die Sünde erkannt, bekannt und auch Buße getan hat. Das kann man ja durchaus auch von der Bibel so sagen. Das ist ja gar keine Frage. So, aber man hat gedacht, dass das eben ausschließlich so ist. Und deswegen gab es, vielleicht kennt der ein oder andere von uns das noch, gab es dann halt eben solche Beichtspiegel. Also Beichtspiegel heißt, das ist praktisch ein ganzer Katalog von möglichen Sünden, die man begangen haben könnte in der letzten Woche oder so. Da steht dann alles drauf. Also der ist dann teilweise auch ziemlich lang. Und den geht man dann, und es ging ja dann auch um die Beichte, nicht wahr? Man ging dann zur Beichte, damit man dann eben die Absolution, so nannte man das, also praktisch die Sündenvergebung von dem Priester entsprechend zugesprochen werden oder bekommen konnte. Aber wichtig war, dass man möglichst auch nichts vergisst. Weil es hätte dann sein können, so dachte man tatsächlich, dann bleibt vielleicht irgendwo ein Rest über, für den ich jetzt keine Vergebung bekommen habe, durch die Absolution, durch die Beichte und so. Das hat man wirklich so geglaubt. Und das kann man sich ja vorstellen, nicht? Da hängt immer so ein bisschen so ein Damoklesschwert der Angst über ein. Hab ich auch nichts vergessen? Natürlich ist es so, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht und reinigt uns von aller unserer Ungerechtigkeit. Das ist überhaupt keine Frage. Die Frage ist nur, ist es nur so, dass uns die Sünde vergeben wird, die wir sozusagen erkannt und dann entsprechend auch vor Gott gebracht haben. Was ist es, wenn wir keinen Beichtspiegel oder Sündenerkennungsspiegel, so einen Katalog, regelmäßig benutzen? Also ich mache das zum Beispiel nicht. Ich weiß nicht, wer das von euch macht, aber das war früher üblich so. Zurück zu der Frage bei der Schwester, die sich suizidiert hat. Im Mittelalter war es so, dass man eben davon ausgegangen ist, dass Menschen, die sich aus welchen Gründen auch immer, das war in dem Moment vollkommen egal, Menschen, die sich sozusagen selber das Leben genommen haben, galten als Selbstmörder, und Mord ist ja Sünde. Das glaube ich auch, das ist überhaupt gar keine Frage. Da kann es meines Erachtens gar keine zwei Meinungen geben. So, aber eben mit der Folge, dass man sagte, also jemand, der sich das Leben nimmt, also ein Selbstmörder, kommt auf gar keinen Fall in den Himmel. Das ist die logische Konsequenz aus dieser Lehre. Aus einem ganz einfachen Grund, weil er konnte für diese Sünde ja nicht mehr um Vergebung bitten. Ist ja klar. Ist ja vorbei. Ne? Zack, und dann stehst du plötzlich vor Gott mit einer unvergebenen Sünde. Und die Schlussfolgerung im Mittelalter, daran ist Martin Luther übrigens auch zerbrochen und hat den Durchbruch zur Reformation, da werden wir dann gleich noch ein bisschen mehr drüber hören, nicht wahr? Die wurden auch nicht auf dem kirchlichen Friedhof beerdigt. Definitiv nicht. Weil die sind raus. Da ist nichts mehr. Und das konnte Menschen natürlich in die totale Verzweiflung treiben. Das ist ja völlig klar. Nicht, also das ist insgesamt natürlich nochmal ein Thema für sich. Es gibt ja unterschiedliche Gründe, warum Menschen selber ihrem Leben ein Ende setzen. Aber jemand, das fand ich sehr, sehr hilfreich, vielleicht an dieser Stelle, um das nochmal kurz abzurunden, ein erfahrener Seelsorger, ich war damals junger Pastor, ein erfahrener Seelsorger, der sagte, es gibt Menschen, die sterben an einer körperlichen Krankheit. Das erleben wir, das erlebt ihr, das erleben wir auch. Und dann sagt er, gibt es Menschen, die sterben an ihrer Depression. Depression kann eine tödliche Krankheit sein. Weil die Menschen wissen nicht mehr, was sie tun. So, und dann kommt unser Bibelvers hier zum Tragen. Gottes Gnade reicht, soweit der Himmel ist. Schauen wir uns das mal an. Moment, wo haben wir den Vers? Da ist er. Da heißt es in Psalm 108, Vers 5. Denn deine Gnade reicht, soweit der Himmel ist, und deine Treue, soweit die Wolken gehen. Was, kleine Nettigkeit am Rande, auch zugleich der Trauvers von mir und meiner Frau ist. Aber das ist nicht der Grund, warum ich über den predige. Zum Ersten, Gottes Gnade kennt keine Grenzen. Gottes Gnade kennt keine Grenzen. Das bedeutet, dass wir wir reden ja auch darüber und oft reden wir darüber, dass sozusagen wir aus der Gnade Gottes leben und Gottes Gnade immer da ist. So, das kommt aber in dem Moment erst richtig zum Tragen, wenn wir daran denken, wann und unter welchen Gegebenheiten werden uns unsere Sünden eigentlich vergeben. Das zum einen. Und zum anderen, unter welchen Gegebenheiten kommen wir eigentlich zu Gott, wenn wir sterben? Das sind zwei ganz wesentliche Fragen. Wobei es völlig unerheblich ist, wie lang wir auf dieser Erde leben. Weil, so hat es jemand mal schön formuliert, also unser jetziges Leben ist im Vergleich zur Ewigkeit ein Hauch. Natürlich wichtig, überhaupt gar keine Frage. Ein Mensch lebt länger, ein anderer lebt kürzer. Aber was ist das alles im Vergleich zur Ewigkeit? Da ist das ein Hauch Zentimeter mehr oder ein Hauch Zentimeter länger am Ende des Tages. Ohne, und auch das muss an dieser Stelle unbedingt gesagt werden, ohne dass die Heilige Schrift den Schmerz und den persönlichen Verlust und all diese Dinge, die das menschlich für uns mit sich bringt, kleinredet, sondern uns in allem sehr ernst nimmt und auch mit dem Trost und all diese Dinge. Aber darüber, über diesen ganzen Dingen, die uns hier menschlich auf dieser Erde bewegen, die uns beschweren, die uns runterziehen, die uns vielleicht sogar vom Glauben wegziehen wollen, all diese Dinge, und über all diesen Dingen steht etwas viel, viel Größeres. Und das ist die Botschaft von der nicht endenden Gnade Gottes. Gottes Gnade kennt keine Grenzen. Deswegen betet der Psalmist auch: Herr, vergib mir die unbekannten Sünden. Wenn wir in Jesus Christus sind, dann sind uns unsere Sünden bereits vergeben. Ja, ich gehe sogar so weit, dass uns unsere Sünde bereits vergeben ist. Wir hatten eben diesen wunderbaren Vers hier: Ich lebe, doch nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Dass durch das, was Jesus Christus am Kreuz von Golgatha getan hat, wenn wir in Jesus Christus sind, unsere Sünde bereits vergeben ist, bevor wir ihn überhaupt darum gebeten haben. Gut, jetzt mag jemand sagen, ja, wieso müssen wir denn dann eigentlich noch um Vergebung bitten? Wieso sagt denn die Bibel, dass es wichtig ist, auch die Sünde vor Gott zu bringen? Ich glaube, das hat zu tun mit Beziehung. Das ist der wesentliche Punkt. Denn wir wollen doch so leben, dass es dem Vater im Himmel gefällt, aber nicht aus Zwang wegen dem Daumen, der so auf uns drückt, oder dem erhobenen Zeigefinger. Nein, aus Liebe, weil er alles für uns getan und gegeben hat. So, und Gott möchte uns verändern. Das ist das Zweite. Also die Sündenerkenntnis, die trägt im Wesentlichen dazu bei, dass wir im Glauben wachsen können. Das heißt, wenn wir keine Sündenerkenntnis hätten, und Gott uns nicht auf Dinge aufmerksam machen würde durch sein Wort, dann würden wir gar nicht verändert werden können. Dann würden wir im Glauben überhaupt nicht wachsen. Dann würden wir so bleiben, wie wir sind. Und auch das ist Gnade, dass Gott uns zeigt, an welchen Stellen er uns verändern möchte, damit wir im Glauben wachsen. Damit unser Leben, ich sage es jetzt mal so ungeschützt, tatsächlich in ihm und mit ihm besser wird. Also nicht jetzt im qualitativen Sinne oder im wie soll ich sagen, dass wir jetzt bessere Menschen in diesem Sinne sind. Nein, aber es ist doch viel besser, so zu leben, dass man sagen kann, das ist im Einklang Gottes, wobei wir das ja nie hundertprozentig schaffen, als wenn wir sozusagen in unserem alten Leben, in unserer Sünde, in unserem, was uns so beschwert und all diesen Dingen, dass wir darin bleiben und nicht verändert werden. Das wäre doch ganz schrecklich. Also insofern ist das Gnade Gottes, dass er uns verändert. Das ist ein wesentlicher Sinn, Ziel und Zweck bei Menschen, die mit Jesus leben, dass er uns unsere Sünden aufdeckt. Und da gibt es krasse Beispiele, auch in der Bibel. Denken wir mal zum Beispiel an David. Vielleicht mal hier eine kurze Klammer auf. Das geht sogar noch weiter. Also ich habe Menschen getroffen und treffe sie immer wieder, dass sie sagen, ja im Alten Testament, nicht? Im Alten Testament ist Gott ja irgendwie ganz anders. Da ist er irgendwie so ärgerlich oder so. Und im Neuen Testament ist es ganz anders. Da ist Jesus und dann kommen Bezüge auf so Verse. Ja, das Gesetz ist durch Mose gegeben. Johannes 1. Gnade und Wahrheit aber ist in Jesus Christus. Und dann wird das ganz merkwürdig gegeneinander ausgespielt. Also als wenn es im Alten Testament keine Wahrheit geben würde. Wenn diese Theologie stimmen würde, dann würde man ja sagen, im Alten Testament gibt es gar keine Wahrheit. Und im Alten Testament gibt es auch keine Gnade. Was für ein Unsinn ist das denn? Die stärksten Verse und die stärkste Botschaft von der Gnade Gottes, kann sich jeder selber mal überprüfen, nicht? Wenn wir einen Vers über Gnade suchen, dann sind wir im Alten Testament aber sehr fündig. Da gibt es eine ganze Reihe, wenn ich allein mal hier an Psalm 103 denke. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünde vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Also von daher denke ich, ist es sehr, sehr wichtig, dass wir das Alte Testament nicht durch die Brille der Pharisäer lesen, sondern durch die Brille Jesu. Wenn Jesus und das Neue Testament, bei Paulus sehen wir das auch, ja, sozusagen über das Alte Testament sprechen, beziehungsweise auch über Gesetz und Gnade, dann wollen sie im Grunde genommen das korrigieren, was die Pharisäer falsch gemacht haben. Also weder Jesus noch Paulus redet gegen das Alte Testament. Zurück zu David.
Hast noch 5 Minuten,
Markus. Danke. Ach so, danke. Ich will es mal so sagen, Ehebrecherin. Das ist ja so dieses Beispiel, Ehebrecherin, nicht steinigen, ganz klar. Da ist das Gesetz, Ehebruch, zack, Steinigung. Wie war das denn bei David? Ist ja mal ganz interessant. David hat ja auch die Ehe gebrochen, kennen wir, Bathseba. Nehmen an, die meisten von uns kennen die Geschichte, ganz dramatisch. So, und der war sich überhaupt keiner Schuld bewusst, der Gute, oder in dem Fall nicht Gute. Schlechte. Also David, das muss man sagen, war in dieser Aktion also sowas von grottig und hinterhältig. Das kann man sich überhaupt gar nicht vorstellen, wie abgründig das war. Und der war sich noch nicht mal irgendeiner Schuld bewusst. Der hat einfach frisch, fröhlich weitergemacht. So, und in dem Moment schickt Gott keinen Pharisäer und einen ganzen Trupp mit Steinen. Ist interessant, sondern er schickt den Propheten Nathan. So, das war ja eine gefährliche Geschichte. Der war ja Autokrat, David war ein autokratisch herrschender König, definitiv. So, und jetzt kommt der Prophet Nathan, erzählt ihm die Geschichte von dem Mann und dem Schaf und all diesen Dingen und so. Und David sagt, boah, was für ein mieser Kerl ist das denn? Das geht ja gar nicht. Der ist ein Mann des Todes. So, und in dem Moment sagt der Prophet Nathan, du bist der Mann. Ganz bekannt, du bist der Mann, du bist es. So bist du. So, und was macht David? Sofort ein Trupp Soldaten, Nathan festnehmen lassen, ab in den Knast, foltern, fertig, Schluss, aus, Ende. Moment, falsch. Wie ging die Geschichte weiter? David tat Buße. Ganz interessant. Das heißt also, dass selbst auch im Alten Testament keinesfalls so vorgegangen wurde, wie die Pharisäer dachten, dass jemand, wenn jemand eine Sünde getan hat, sofort die Steine fliegen müssen. Überhaupt nicht. Das ist definitiv nicht biblisch. Das ist Gesetz ohne Gnade. Das Alte Testament kennt nicht Gesetz ohne Gnade. Genauso wenig wie das Neue Testament. Ganz entscheidender Punkt. Sondern der springende Punkt an dieser Stelle, und das ist genau das Gleiche, wie wir im Neuen Testament haben, der springende Punkt ist die Möglichkeit zur Umkehr. Und das sehen wir an vielen Stellen sozusagen im Alten Testament. Die Möglichkeit zur Umkehr. Das heißt, da kommt der Prophet, da kommt Gottes Wort, wie auch immer, auf irgendeine Weise kommt es an uns heran. Wir erkennen die Sünde und kehren um. Wir können das bereuen, wenn wir grottige, auch ganz schlimme Fehler gemacht haben. Oder auch die unbekannten Sünden. Alles. Das ist eine ganz phänomenale Botschaft, die Botschaft von der Gnade Gottes schon im Alten Testament. So, und da gibt es halt Freunde, die sagen, ja, wieso hätte dann Jesus überhaupt sterben müssen, wenn es im Alten Testament im Grunde genommen schon Gnade gab? Ja, das ist ganz einfach. Also was heißt einfach? Wenn wir die Bibel lesen, können wir das erkennen, dass sozusagen die Errettung und unser ewiges Heil, wenn ich das mal so sagen darf, also dass wir auf ewig bei Jesus sind und das ewige Leben haben, auf zwei Säulen steht. Auf zwei Säulen. Die eine Säule ist sozusagen die Umkehr, die Buße, die Sündenerkenntnis und so weiter. Und die zweite Säule ist die Sühne. Da haben wir im Alten Testament das Opfer, das Sühnopfer. So, und dann ganz interessant, einmal im Jahr, am Yom Kippur, hochinteressant, am Yom Kippur, 3. Mose 16, geht der hohe Priester rein und macht so eine Art Generalamnestie vor Gott für die Sünde und bittet um Vergebung für die eigenen Sünden und für die des ganzen Volkes. Hochinteressant. Es bedeutet aber nicht, dass man nicht unterhalb des Jahres praktisch auch Vergebung der Sünden bekommen konnte. Also nicht nur einmal im Jahr, aber das war halt eben eine sehr starke und wichtige Handlung. Nun, das Besondere im Neuen Testament ist jetzt nicht, dass wir die Möglichkeit haben, umzukehren und Sündenvergebung zu bekommen, sondern das Neue im Testament, das auf jeden Fall auch, gar keine Frage. Aber das gab es im Alten Testament auch. So, im Neuen Testament ist es so, dass Jesus Christus die Schuld ein für allemal für uns getragen hat. Und dass wir deswegen nicht mehr opfern müssen. Das heißt, diese zweite Säule der Sühne ist ein für allemal erledigt. Wobei wir natürlich auch im Neuen Testament sogar Hinweise haben darauf, dass im Grunde genommen, da weist auch dieser Begriff Kippur darauf hin, Kafar, das kommt vom hebräischen Kafar, das heißt bedecken, die Sündenbedeckung. Und dann gibt es so eine Diskussion, ja, war im Alten Testament die Sünde nur bedeckt oder war sie wirklich vergeben? Das ist eine spannende Frage. Was bedeutet an dieser Stelle die Bedeckung? Meiner Auffassung nach ist da kein wesentlicher Unterschied. Ja, der Hebräer drückt das halt so aus. Die Frage ist ja nach der Auswirkung. Das heißt, wenn die Sünde nur bedeckt wäre, aber nicht wirklich vergeben, dann hätte sie ja im Grunde genommen noch Auswirkung, weil sie ist ja nicht wirklich weg. Wenn sie nur sozusagen mit einer Zuckersoße der Gnade gewissermaßen übertüncht wäre, dann wäre sie ja im Kern noch da. Und deswegen finde ich diese Auffassung problematisch, muss ich sagen. Denn das würde bedeuten, es habe im Alten Testament ja gar keine wirkliche Vergebung gegeben und keine wirkliche Barmherzigkeit und keine wirkliche Treue Gottes, weil die Sünde ist im Grunde genommen ja noch da. Der Unterschied liegt, so verstehe ich das, ganz wesentlich darin, dass sozusagen die zweite Säule ein für alle Mal erledigt ist. Das bedeutet aber nicht, dass wir, wenn wir in unserem Leben Sünde erkennen, und da sind wir wieder bei der ersten, dass wenn wir in unserem Leben Sünde erkennen, dass wir das nicht auch vor Gott bringen. Aber das Entscheidende und das ganz Wesentliche an dieser Geschichte ist, dass sozusagen in Christus das Opfer ein für alle Mal gegeben ist. Das heißt, unabhängig davon, ob wir die Sünde erkennen, die zweite Säule der Sühne steht. Ohne dass wir ein Opfer dargebracht hätten. Niemand von uns zieht nach Jerusalem oder irgendwo anders hin, um sozusagen ein Opfer zu bringen. Wir müssen zur Gnade Gottes nichts beitragen. Gut, da gibt es Menschen, die bringen zwar kein Opfer in Jerusalem oder sowas, das sowieso nicht möglich wäre, sondern die versuchen das dann auf andere Weise irgendwie geistlich zu kompensieren. Zum Beispiel, dass man sagt, okay, wenn ich jetzt ganz viel spende, ja, dann ist das sozusagen wie so ein Ersatz. Früher war das dann auch, dass man, was weiß ich, dann Bußleistungen machen musste, 20 Rosenkränze durchbeten oder irgendwas, um dann auf diese Weise sozusagen diesen Ersatz herzustellen. So, und da sind wir dann im Neuen Testament. Wir müssen keinen Ersatz herstellen. Unsere Sünde ist vollumfänglich vergeben. Auch die Sünde, von der wir nichts wussten. Das sind diese beiden Säulen. Und selbst die Sünde, die wir begangen haben und dann durch irgendetwas, durch ein Ereignis, durch ein tragisches Ereignis, vielleicht durch einen tragischen Unfall oder wie auch immer, egal was vorher war, was der letzte Gedanke in meinem Leben war, wenn vielleicht sogar noch etwas Unversöhnliches dazwischen gestanden haben sollte, selbst dann ist unsere Sünde vergeben. Das nennen wir vorlaufende Gnade. Das heißt, die Gnade läuft unserer Erkenntnis immer voraus. Liebe Freunde, das ist sowas wie von genial. Das können wir in unserer Tiefe überhaupt gar nicht fassen, was das eigentlich bedeutet. Die Gnade ist immer schon, sagen wir mal, uns einen Kilometer voraus. Wir gehen einen Weg und die Gnade ist schon voraus. Egal, was wir auf diesem Weg machen, die Gnade läuft uns schon mindestens einen Kilometer, ich würde sagen 100 Kilometer, ach, unendlich viele Kilometer, gewissermaßen läuft sie uns voraus. Das ist die biblische Botschaft. Das gilt natürlich, da werden wir dann auch dazu gleich noch kommen, in einer ganz besonderen Weise. So, da haben wir es, Psalm 103. Der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Nun zum Zweiten. Diese grenzenlose Gnade, für wen gilt die? Auch da gibt uns die Bibel eine deutliche Botschaft. Diese grenzenlose Gnade gilt all denen, die zu ihm gehören. Das heißt, die Kinder Gottes sind. Was bedeutet das? Auch hier schauen wir mal zunächst ins Alte Testament. Da heißt es im selben Psalm 103, die Gnade aber des Herrn, Luther schreibt Herr so mit Großbuchstaben, wenn im Hebräischen Yahweh steht. Finde ich eigentlich sehr schön. Daran kann man das schön erkennen. Die Gnade aber des Herrn währt von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten, und seine Gerechtigkeit auf Kindeskind. Also fürchten heißt es nicht, dass wir Angst haben müssen vor Gott. Das ist hier nicht gemeint, sondern es ist sozusagen diese demütige Ehrfurcht. Ich gebe mein Leben an Jesus ab. Ich weiß, meine Zeit steht in seinen Händen. Ich vertraue dem Herrn vollkommen. Also so dieses ganz Positive, diese positive Ehrfurcht sozusagen vor Gott, die gegründet ist in der Liebe und in der Barmherzigkeit Gottes. Aber da heißt es hier, diese Gnade währt, und zwar von ewig, das ist eben dieses Unendliche, Olam, Ve'at Olam im Hebräischen, von Ewigkeit zu Ewigkeit, ohne Grenze, ohne irgendein Ende, über denen, die ihn fürchten, und seine Gerechtigkeit von auf Kindeskind. So, und dann haben wir hier im Neuen Testament in Römer 5, Vers 2 folgenden Satz. Da heißt es dann, durch ihn, gemeint ist Jesus natürlich, Jesus Christus, haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen, und rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit, die Gott geben wird. Da sagt uns die Bibel deutlich, auf welche Weise wir den Zugang zu dieser Gnade haben. Das heißt, den Zugang zu dieser Gnade, den hat man nicht einfach so, sondern da ist gewissermaßen eine Tür. Und durch diese Tür muss ich gehen, weil wir Menschen von Natur aus verlorene Sünder sind. Das sagt uns die Bibel ganz deutlich. Von Natur aus sind wir verloren. So, aber Gott, und das ist so dieses Bild hier, öffnet uns eine Tür. Eine Tür in eine ganz neue Welt, in eine ganz neue Wirklichkeit. Und das ist die Wirklichkeit der Gnade. Das ist diese Wirklichkeit der Vergebung. Das ist sozusagen, wie wenn ein Fisch auf dem Trockenen ist, was ja für den Fisch eigentlich nicht so gesund ist. Also wenn ein Fisch länger auf dem Trockenen ist, dann ist es für ihn nicht mehr so lang, sagen wir es mal so. So, aber wenn ich jetzt diesen Fisch sozusagen ins Wasser werfe, sagen wir mal ins Becken, ein Aquarium oder so, was macht der Fisch? Der atmet erstmal, also mit den Kiemen halt, atmet erstmal durch und dann schwimmt er fröhlich weiter. Und genau das ist die Situation. Im Grunde genommen gleicht unser Leben ohne Glauben, ohne Jesus, gleicht im Grunde genommen einem Fisch auf dem Trockenen. So, aber wenn jetzt sozusagen die Gnade Gottes kommt, dann ist es wie wenn wir in dieses Wasser hineingeworfen werden. Das heißt, diese Tür eröffnet uns den Raum der Gnade Gottes, in dem wir uns fortan bewegen. Das ist großartig. Aber das heißt, ich bin sozusagen wie dieser Fisch trocken und im Wasser. Ich bin nicht von vornherein im Wasser, sondern da muss ich rein. So, da endet jetzt der Vergleich mit dem Fisch. Aber ich habe die Möglichkeit, sozusagen in dieses Wasser sozusagen selber hineinzuspringen. Die Gnade Gottes ist sozusagen wie wenn wir jetzt ein Fisch wären und würden in diesem Wasser der Gnade Gottes schwimmen. Wir atmen sie, wir leben. Schwimme ich dahin, ist die Gnade da. Schwimme ich dahin, ist die Gnade da. Schwimme ich nach oben, ist die Gnade. Schwimme ich nach unten. Schwimme ich um die Pflanze herum, die Gnade Gottes ist da. Das heißt, wir bewegen uns von morgens bis abends umgeben von der Gnade Gottes. Die Gnade Gottes geht uns immer voraus. Sie ist immer da. Aber sie ist nur da, wenn ich diesen Raum auch betrete. Das heißt, sie ist nicht von vornherein da. Ich muss diesen Raum betreten. Und wenn ich zu Jesus Christus gehöre, dann bin ich drin. dann bin ich wie der Fisch im Wasser, dann bin ich sozusagen derjenige, der durch die Tür gegangen ist und sich in diesem Raum der Gnade bewegt. Freunde, das ist Freiheit. Da muss ich nicht die ganze Zeit denken, oh, ist da jetzt noch irgendwo was, irgendeine Sünde. Also da gibt es dann Menschen, und das finde ich dann immer bedauerlich, weil unnötig, wenn die dann irgendwie was erleben, wenn die krank werden oder irgendwas geschieht, dann überlegen sie die ganze Zeit, wieso passiert das jetzt? Ist da vielleicht doch noch irgendeine Sünde? Irgendwas? Und dann fangen sie an zu graben und dann suchen sich irgendwelche Beichtspiegel, um irgendwie herauszufinden, warum passiert mir das jetzt? Ist da nicht doch noch irgendwie eine unvergebene Sünde oder irgendwas in meinem Leben, dass das jetzt geschieht, dass Gott mich sozusagen geradezu straft? Manche gehen noch weiter. Auch das habe ich schon gehört. Die bleiben dann nicht bei sich selber stehen, sondern die gehen dann noch zur Oma. Ob die Oma nicht irgendwo, da merkt man, ich komme aus Nordrhein-Westfalen, ob die Oma nicht irgendwo noch eine schwarze Katze irgendwo im Klo hat, auf dem Speicher oder so, oder irgendein Hexenbesen oder so, der jetzt gewissermaßen bewirkt vor Gott auf eine ganz merkwürdig vorgestellte Art und Weise, dass mir das jetzt geschieht. Freunde, machen wir uns völlig frei von diesen merkwürdigen, geradezu abstrusen und völlig absurden Gedanken. Das ist doch nicht die biblische Lehre. Was soll das denn? Und dann kommen so Verse wie mit der vierten und dritten und vierten Generation und so. Das muss man doch im Zusammenhang lesen. Da wäre mal interessant, auch darüber mal etwas mehr nachzudenken, wie das eigentlich gemeint ist. Aber es ist ganz sicherlich nicht so gemeint, dass die Oma mit ihrer schwarzen Katze, dass die dann noch irgendwo im Klo ist, dass sozusagen das jetzt bewirkt, dass ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, da irgendwas erlebe. Dass ich irgendeine Infektion kriege oder sonst irgendwas. Weil da der Gnadenstrom sozusagen durch die Katze im Klo von der Oma blockiert sei. Also das grenzt für mich diese Vorstellung schon geradezu an Aberglaube. Das ist nicht die Botschaft der Bibel, sondern die Botschaft der Bibel ist, du bist Gottes Kind, wenn du zu Jesus gehörst. Und als Kind Gottes lebst du in der Gnade. Und ja, natürlich, und wir leben auch in der Gnade, wenn Gott uns Wege führt und wir Dinge erleben, die wir vielleicht in diesem Leben nicht verstehen. Trotzdem ist Gottes Gnade da. Wenn wir durch dieses Leben gehen, der eine länger, der andere kürzer, Gottes Gnade ist immer da. Und dann, wenn wir gehen, wie auch immer die Umstände hier auf dieser Erde sind, der große Bogen Gottes ist da drüber, der keine Fehler macht. Und wenn wir gehen, dann stehen wir vor Gott und Gott empfängt uns mit seinen offenen Armen der Gnade. Und nichts anderes. Und dann steht nur ein einziger Name über unserem Leben. Und das ist der Name Jesus. Und dann gilt nur ein einziges in unserem Leben. Du bist mein geliebtes Kind. Und da ist nichts mehr. Wir sind völlig rein. Er hat den Schuldbrief zerrissen, lesen wir. Der mit seinen Forderungen gegen uns war. Und dieser Schuldbrief muss nicht immer wieder neu zerrissen werden. Sozusagen, ich mache was und jetzt muss irgendwie wieder ein neuer Schuldbrief zerrissen werden. Nein, der komplette Schuldbrief ist bereits zerrissen am Kreuz von Golgatha. Freunde, was ist das für eine Botschaft? Und da merken wir, nicht, was die Bibel, wie sie diese Wahrheit mit unterschiedlichen Bildern und Vergleichen zum Ausdruck bringt. In unterschiedlicher Weise, aber das mit dem zerrissenen Schuldbrief, das finde ich grandios. Das ist grandios. Das zeigt auch, der Schuldbrief ist zerrissen, der mit seinen Forderungen gegen uns war. Im Übrigen ist er auch zerrissen für die Sünden, die wir morgen und übermorgen und nächstes Jahr, falls wir dann noch leben, tun werden. Deswegen sollen wir ja auch immer sagen, so Gott will und wir leben, werden wir dies und jenes tun. Wenn wir unsere Pläne für die Zukunft machen. Da heißt es in Epheser 1, Vers 7, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden durch den Reichtum, wovon? Unserer Verdienste, unserer Spenden, unserer Dienstbereitschaft, was auch immer? Nein, haben wir nicht. Wir haben die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Punkt. Das ist die Botschaft. Wir haben die Vergebung der Sünde nicht dadurch, dass wir möglichst vollständig unsere Sünden auflisten und abhaken und vor Gott abhaken, sondern nach dem Reichtum seiner Gnade. Das ist die Erlösung durch sein Blut. Das ist die zweite Säule. Die steht, liebe Freunde, sie steht einfach. Da gibt es viele Verse, aber Römer 3, Vers 24 heißt es, und werden ohne Verdienst gerecht, aus seiner Gnade, da ist es wieder, durch die Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Das ist doch großartig. Ja, das war die Botschaft für heute Morgen, eine Botschaft der Gnade Gottes. Das ist der größte Trost. Das ist die größte Ruhe, der größte Friede. Das ist das, worin wir ruhen. Gottes unendliche Gnade. Amen.